Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Regeln, Schulschließungen, Masken, Eingangskontrollen. Im April 2020, da war uns noch nicht klar, was alles folgen würde und wie lange. Dass einem etwa größere private Treffen verboten werden. Das war vor dem Corona-Ausbruch ja nahezu undenkbar. Jetzt, 2 Jahre später, im April 2022, zeichnet sich eine neue Phase der Corona-Pandemie ab, wo es aktuell so aussieht, dass das Schlimmste durch ist. Rund 76% der Menschen in Deutschland sind geimpft, bei den über 60-Jährigen sogar fast 90%. Ist das ein historischer Moment, den wir aktuell bei all den Diskussionen darüber vielleicht nur nicht erkennen? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Dr. Malte Thiessen, Medizinhistoriker an der Universität Oldenburg und dem LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Herr Thiessen, für viele Menschen waren die vergangenen 2 Jahre eine harte Zeit, auch wegen der Corona-Maßnahmen und ihren Folgen. Viele hatte das ja auch geschockt durchaus, was da ergriffen wurde. Sie nicht, oder?
Also geschockt tatsächlich nicht, da haben Sie recht, aber überrascht war ich zum Teil dann doch. Und zwar überrascht insofern, weil wir seit März 2020 Eindämmungsmaßnahmen erlebt haben, die letztlich ja eine ganze Gesellschaft auf Pause gestellt haben. Und das gab es noch nie zuvor. Es gab immer mal regionale Eindämmungsmaßnahmen so oder Quarantäne für ganze Städte. Das kennen wir aus früheren Zeiten. Aber ganze Gesellschaften auf Pause, das ist eben neu. Allerdings war ich wegen dieser Maßnahmen durchaus positiv überrascht, auch wenn das heute vielleicht etwas unpopulär klingt. Denn die Corona-Maßnahmen dienten seit 2020 ja vor allem der Schutz der vulnerablen Gruppen, dem Schutz der Alten, der Kranken, der Risikogruppen. Und auch das war nämlich neu. Risikogruppen galten in früheren Pandemien immer oft als ja, so eine Art Kollateralschaden. Und den Tod der Alten bedrohten nahm man so hin. Und deshalb war das 2020 ganz anders. Und das hat mich überrascht und insofern auch ganz positiv überrascht.
Um da mal auf den Stand zu kommen, historisch, wann gab es denn das erste Mal wirklich organisierte Maßnahmen zur Seucheneindämmung? Was wurde da in der Geschichte gemacht früher?
Also Absondern und Wegsperren, das gab es eigentlich schon sehr, sehr lange. So richtig organisierte Maßnahmen kennen wir vor allem seit dem 14. und 15. Jahrhundert. In Italien wurden da zum Beispiel ganze Städte unter Quarantäne gestellt und es gab Gesundheitspässe, mit denen dann der Reiseverkehr kontrolliert wurde, so ganz vergleichbar eigentlich schon wie heute. In der Bundesrepublik erleben wir solche Maßnahmen zuletzt in den 1960er Jahren. Denn in der Zeit werden die Pocken immer wieder nach Deutschland eingeschleppt und dann werden zum Teil ganze Kreise unter Quarantäne gestellt, auch Menschen isoliert durchaus und Massenimpfungen gegen Pocken durchgeführt. Damals aber übrigens auch freiwillig. Wenn wir das 20. Jahrhundert insgesamt allerdings ansehen, ist viel interessanter noch, dass meistens sehr wenig gemacht wurde. Also bei der spanischen Grippe zum Beispiel, da kennen wir nichts Vergleichbares. Da werden Schulen höchstens dann geschlossen, wenn einfach die Lehrer krank sind oder die Lehrerinnen. Fabriken oder Verkehr, das wurde sowieso offen gelassen, denn Wirtschaft ging früher immer ganz klar vor Gesundheit. Und auch deshalb erleben wir jetzt tatsächlich etwas Neues, weil eben Gesundheit dann doch auch vor Wirtschaft ging und wir diese Eindämmungsmaßnahmen eben durchaus auch auf Kosten dann wirtschaftlicher Einschränkungen dann durchgezogen haben.
Früher wurde also sozusagen erst was getan, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen war. Was war denn da das Härteste, wenn Sie zurückschauen, was da gemacht wurde?
Also bei harten Maßnahmen gegen Seuchen, da denken wir schnell an ein finsteres Mittelalter, in dem dann Menschen isoliert oder vielleicht sogar dann einfach dem Tod überlassen wurden. Das gibt es auch, zum Beispiel bei der Absonderung von Leprakranken, das war oft eine Todeserklärung. Oder berühmt-berüchtigt Pogrome gegen jüdischgläubige Menschen in Pestzügen, die dann eben verfolgt und zum Teil auch getötet wurden. Das Härteste an der Seuchenbekämpfung liegt allerdings noch gar nicht so weit zurück und auch geografisch ganz nahe, nämlich hier in Deutschland. Im Nationalsozialismus war die Seuchenbekämpfung ganz besonders barbarisch, wirklich unmenschlich. Nehmen wir nur als Beispiel die Angst vor dem Fleckfieber während des Zweiten Weltkriegs. Die Deutschen fürchteten sich vor dem Osten, vor Osteuropa, als Seuchenherd, wie es hieß. Und Juden oder Russen, wie es damals hieß, galten dann als Seuchenbringer, die dann eben auch ausgerottet werden sollten. Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten, das war eben auch ein Krieg gegen die Seuche. Und auch die Menschenversuche in Konzentrationslagern sind ein Beispiel, wie weit die Seuchenbekämpfung gehen kann. Denn die Menschenversuche waren oft zum Testen von Impfstoffen. Zum Teil wurde da fahrlässig oder bewusst sogar der Tod von Häftlingen dann in Kauf genommen. Also das Härteste ist zum Teil noch gar nicht so lang her.
Sie haben jetzt eben auch gesagt, Geschäfte, Schulen, das wurde dann in Fällen früherer Seuchen erst geschlossen, wenn eigentlich nichts mehr ging. Gab es dann da, wie jetzt in der Pandemie, dann auch Ansätze oder Konzepte, Hilfen, die Folgen abzumildern?
Also die Folgen von Pandemien waren in früheren Zeiten deutlich schlimmer. Und sie waren vor allem deshalb schlimm, weil es eben die sozialen Absicherungssysteme nicht in dem Maße gab, das Gesundheitswesen nicht gab. Und das traf vor allem die Ärmsten, die mit vielen Kindern, weil die ja nicht nur die Seuche selbst dann irgendwie damit klarkommen mussten, mit den Erkrankungen, mit dem Leid, sondern eben auch mit Arbeitsausfällen, dass man dann eben rausgeworfen wurde, wenn man nicht mehr zur Arbeit erschien, weil man zu Hause jemanden pflegen musste. Alles das hatte sozusagen lange Nachwirkungen. Das heißt, die Pandemie war auch nach der Pandemie dann noch lange nicht vorbei und die sozialen Folgen waren zum Teil sehr weitgehend für weite Teile der Bevölkerung.
Jetzt war es ja auch in dieser Pandemie und ist es auch nach wie vor noch so, dass es auch im Schnitt oder teilweise ärmere, schlechter gestellte, weniger privilegierte härter trifft und getroffen hat als eben besser gestellte. Das wissen wir inzwischen. Wenn Sie das vergleichen mit früher, ist da trotzdem ein Schritt nach vorne gelungen?
Also sagen wir mal so, im Vergleich zu früher haben wir heute zumindest das Bewusstsein stärker, dass eben Seuchen die großen Ungleichheitsmacher sind. Und der Versuch zumindest ein Stück weit gegenzusteuern, ein Stück weit zu kompensieren, ist auch in dem Bewusstsein entstanden, dass Seuchen eben zwar die sozialsten aller Krankheiten sind, weil sie ganze Gesellschaften treffen, dass sie aber extrem unsozial und ganz unterschiedliche Folgen mit sich bringen. Und ich hoffe, dass wir da auf einem Weg sind, dass wir besser lernen, dass wir zum Beispiel Familien, die das Homeschooling nicht so gut ausbessern können oder Menschen, die eben im Pflegebereich sind, dass wir da rangehen und stärker eben die sozialen Folgen auch dann abfedern. Ich glaube, dass Corona gezeigt hat, dass das notwendig ist und dass das Bewusstsein so langsam in die Richtung jetzt geht, wäre zumindest meine Hoffnung.
Es hätte ja auch einen direkten Effekt in der Pandemiebekämpfung, denn früher wie heute ist es ja so, dass zum Beispiel beengte Wohnverhältnisse dann letztlich auch ein Treiber sind, zum Beispiel.
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Hinweis. Seuchen wittern nicht Armut sozusagen, als dass sie sich jetzt die Schwächsten oder die Ärmsten bewusst aussuchen, sondern Seuchen sind immer die Folge sozialer Verhältnisse. Und da, wo es eng ist, da, wo man keine Möglichkeit hat, zu isolieren, auszuweichen, sich gut zu ernähren oder einfach auch auszuruhen, da schlägt die Seuche und auch Corona natürlich dann besonders hart zu. Und das ist in der Tat ein Armutszeugnis auch heute, dass Corona ein Stück weit ein Seismograf des Sozialen ist. Corona macht also sichtbar, wo es kneift, wo es brennt in der Gesellschaft. Und da ist Corona leider tatsächlich durchaus vergleichbar mit früheren Pandemien.
Vieles, was wir jetzt in den vergangenen 2 Jahren erlebt haben, hat uns ja direkt eingeschränkt, betroffen. Ich lese gerade auch ein Buch über einen Pestausbruch Anfang des 20. Jahrhunderts und da wird geschildert, wie sich die Wut der Menschen eben bei Folgen, bei Maßnahmen auf diejenigen richtet, deren Aufgabe es ist, alles einzudämmen, also zum Beispiel Seuchenärzte. Der Zorn richtete sich also quasi auf den Überbringer der schlechten Nachricht. War das so und entdecken Sie so etwas auch heute?
Seuchen sind tatsächlich immer große Motoren für Sündenböcke, für Stigmatisierung. Es gibt den einen Fall, dass man insbesondere soziale Randgruppen schnell noch stärker ausgrenzt oder sogar verfolgt. Die werden dann sozusagen als Schuldige ausgemacht, auch weil man sich vielleicht ein Ventil suchen will. Ich will das damit nicht entschuldigen, aber da gibt es eben dann grausame Szenen. Und das zweite ist tatsächlich, dass die helfen, die schützen, die warnen, dass die tatsächlich besonders betroffen sind. Also genau die Überbringer schlechter Botschaften, die dann ins Fadenkreuz geraten. Das hängt auch damit zusammen, dass Vorsorge, Prävention immer mit einem Paradoxon verbunden ist. Je besser die Maßnahmen helfen, je mehr man schützt, desto weniger sieht man die Seuche. Und gerade die dann sich besonders einsetzen für die Seucheneindämmung, für den Schutz aller, die werden dann schnell angeklagt, ach, ihr habt doch übertrieben, reine Hysterie, und stehen dann schnell in der Kritik als als Bremser oder hysterische Menschen, die sozusagen einfach nur die Gesellschaft dicht machen wollten. Und deshalb gibt es tatsächlich solche Ausbrüche immer wieder, auch in früheren Zeiten. Auch da ist dann Corona tatsächlich zum Teil durchaus vergleichbar eben mit früheren Pandemien.
Da man das aber ja weiß, könnte man ja eigentlich bei der Planung eines Pandemiemanagements quasi einkalkulieren, dass die Überbringer der Botschaften ganz besonders weit vorne dem Unmut der Menschen ausgesetzt sind und entsprechend quasi da überlege ich jetzt gerade, um mal einen Schlussstrich zu ziehen. Jetzt, wir hatten nach noch nicht einmal einem Jahr, das muss man ja auch mal sagen, einen Impfstoff und mal jetzt zurückgeblickt, auch das, was Sie gerade eingeordnet haben. Was für ein Meilenstein ist das eigentlich?
Also die schnelle Erfindung eines Impfstoffes und die schnelle Einführung ist ein Meilenstein, mehr sogar noch, die ist wirklich eine Revolution. In historischer Perspektive gibt es das, hat es das noch nie gegeben. Sowohl die schnelle Impfstoffentwicklung ist einzigartig und wirklich ein Hoffnungsschimmer, als auch die schnelle Einführung. Dafür muss man wissen, dass alle früheren Impfprogramme sich immer nur an einzelne Altersgruppen richteten, oft nur an Kinder oder Jugendliche in den Blick nahmen. Dass wir eine ganze Gesellschaft durchimmunisieren, wie es jetzt das Ziel ist bei Corona, das hat es in dem Ausmaß noch nicht gegeben und deshalb sind wir, so sehr ich mir die Impfquote auch höher wünschte, doch schon einen beachtlichen Schritt nach vorne gekommen. Das kann sich immerhin sehen lassen, auch wenn wir jetzt viel Arbeit investieren müssen, um eben die Prozente noch höher zu bekommen. Aber in historischer Perspektive ist es einzigartig, eine ganze Gesellschaft zu immunisieren und dass das doch bei vielen dann auch sehr, sehr gut geklappt hat, das könnte vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer sein, dass wir dann doch mit der Pandemie dann demnächst endlich durchkommen.
Sollten wir also mehr auf das schauen, was geschafft wurde und geleistet wurde, das jetzt in den vergangenen 2 Jahren?
Also wenn man im 20. Jahrhundert zurückblickt, ist Corona tatsächlich, hat viele Schattenseiten. Also die soziale Ungleichheit beispielsweise finde ich nach wie vor ein Armutszeugnis, die deutlich geworden ist. Aber wirklich auch viele Erfolge. Dass wir die ganz große Mehrheit der Deutschen sehr solidarisch gehandelt haben. Dass wir nach wie vor immer noch Masken tragen, die ganz große Mehrheit. Dass wir uns impfen lassen, nicht nur für uns, sondern eben für andere mit. Und dass wir tatsächlich den Blick haben, eben nicht nur für unsere Gesundheit, sondern die für andere. Das scheint mir tatsächlich eine fast schon beruhigende Bilanz zu sein oder die Corona-Pandemie. Das hört sich zynisch an, weil immer noch jeden Tag viel zu viele Menschen sterben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zum Teil auch zurückblicken 2020, 2021, wie weit wir zusammengehalten haben, weil auch heute noch Anstrengungen notwendig sind, um die Schwachen, die momentan besonders bedroht sind, weiterhin zu schützen. Deshalb glaube ich, aus den Erfolgen und aus dem, was gut gelaufen ist, dass wir uns das jetzt vor Augen halten, um eben am Ball zu bleiben, das glaube ich, könnte eine gute Bilanz sein, die wir heute ziehen können, jetzt nach knapp 2 Jahren.
Seuchen, früher und heute und wie wir jetzt im April 2022 in der Corona-Pandemie dastehen, auch auf Basis dieses Wissens. Der Medizinhistoriker Malte Thiessen, vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Kühn.
Und dann, wer sich gefragt hat, welches Buch das ist, das ich da gerade lese, das ist Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk über einen Pestausbruch im Jahr 1901 und noch mehr zur Einordnung der Corona-Pandemie. Dazu hat Malte Thiessen auch etwas publiziert. Auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie heißt sein Buch im Campus Verlag.